Herzlich willkommen zum Podcast 30 Minuten Psychologie mit interessanten und aktuellen Themen, die jeden etwas angehen. Ich bin Ingo Simon, Therapeut Ihres Vertrauens und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Sie hören Folge 1 mit dem Titel Psychologie effektiv und wirksam nutzen. Lassen Sie uns zunächst einmal einen Augenblick auf den Begriff der Psychologie schauen, aber keine Angst, es geht hier nicht um wissenschaftliche Erklärungen, sondern es geht darum, ein bisschen einzugrenzen, was Psychologie eigentlich kann und was Psychologie im Alltag auch macht. Psychologie kann eigentlich in drei Bereiche eingeteilt werden. Das ist einmal die Wahrnehmung, dann das Denken und die Gefühle, die Emotionen. Diese drei Bereiche. Was wir wahrnehmen, können wir nicht so direkt steuern. Denn wir nehmen über unsere Sinnesorgane wahr, das, was eben in unserer Umwelt geschieht. Natürlich nehmen wir nicht alles wahr oder nicht alles gleichermaßen stark. Es hängt sehr von unserer Aufmerksamkeit ab und auch von unserem Interesse, was wir eben deutlicher wahrnehmen und was wir vielleicht nicht so deutlich wahrnehmen. Unser Denken können wir sehr stark beeinflussen, zumindest können wir sehr aktiv denken, wir können Alternativen überlegen, das heißt, wir können auch sehr viel darüber nachdenken, wie wir ein Problem lösen wollen oder wie und was wir für uns selbst tun wollen oder können, um anders mit uns und unserem Leben umzugehen. Wir können also planen. Natürlich sind unsere Denkprozesse auch ganz bestimmten Persönlichkeiten und persönlichen Erfahrungen unterworfen. Denn wir können immer nur planen und entscheiden auf Grundlage dessen, was wir wissen, welche Erfahrungen wir gemacht haben und was wir eben für richtig halten. Und Sie wissen aus eigener Erfahrung, dass unser Denken, also unsere Verstandesentscheidungen, nicht immer dazu in der Lage sind, unsere Probleme zu lösen. Sonst hätten wir ja keine Probleme, sonst könnten wir eben alles sofort erledigen. Das ist natürlich nicht der Fall, denn wir alle geraten an unsere Grenzen. Und wenn wir an große Grenzen geraten und in einem eher unzufriedenen Zustand sind oder vielleicht sogar auch krank sind, dann organisieren wir uns Hilfe, zumindest sollten wir das tun. Unsere Gefühle können wir überhaupt nicht steuern. Viele Menschen glauben, dass sie ihre Gefühle im Griff hätten. Ich höre das oft in meiner psychotherapeutischen Praxis, dass Menschen sagen, sie hätten ihre Gefühle ganz gut im Griff. Oder auch sagen, sie wüssten, was sie fühlen dürfen oder was sie gerade fühlen, ganz genau. Meistens ist das ein Irrtum. Wir wissen eben nicht immer so genau, was wir fühlen. Ich glaube zwar, dass wir uns immer auf unser Gefühl, auch auf unser Bauchgefühl verlassen können, doch es ist gar nicht so einfach, das Bauchgefühl auch immer tatsächlich zu spüren. Das hat damit zu tun, dass unser Verstand sich eben immer einmischt, dass unser Verstand immer alles entscheiden, kommandieren und kommentieren will. Ist also gar nicht so leicht, wirklich zu sagen, was wir fühlen. Ich erlebe das in meiner psychologischen Beratungspraxis und in der psychotherapeutischen Praxis als das größte Problem, als die größte Herausforderung, wenn es um Veränderung des eigenen Lebens geht. Wenn es auch um Veränderung des eigenen Zustandes, auch des Gesundheitszustandes geht. Eben zunächst einmal die eigenen Gefühle wirklich zu erkennen. Nun sind wir schon bei der Frage, wer ist stärker, das Denken oder das Fühlen? Ich habe ja schon gesagt, Wahrnehmung ist eine Sache der Aufmerksamkeitsrichtung, in der Art, wie wir wahrnehmen, zunächst einmal die Wahrnehmung der Sinnesorgane, da können wir nicht viel daran ändern, das ist auch gar nicht notwendig, denn es geht ja nicht darum, Wahrnehmung zu verändern, sondern es geht darum, die Interpretation der Wahrnehmung, die Schlussfolgerungen, die wir aus unseren Wahrnehmungen ziehen, dann zu unserem Vorteil zu nutzen. Nun, so einfach ist gar nicht zu sagen, wer ist stärker, Gedanken oder Gefühl. Ich habe schon angesprochen, und Sie kennen das aus eigener Erfahrung, dass eben Gedanken oft an ihre Grenzen stoßen. Und wenn wir nicht ausreichend Erfahrung oder Fachwissen haben, dann finden wir in Gedanken oft keine Lösung für Probleme, die wir im Alltag haben. Das können ganz lebenspraktische Probleme sein und auch für Probleme, die wir mit uns selbst haben. Und die Gefühle sind nicht immer so ganz verlässlich, weil wir die eben nicht so gut wahrnehmen können oder nicht immer wahrnehmen können. Natürlich nehmen wir alle Gefühle wahr, doch es ist oftmals ja schon recht schwierig, auch dann, wenn wir ein Gefühl sehr deutlich spüren, dieses Gefühl auch zu benennen, dem Gefühl einen Namen zu geben. Da fehlt uns auch ein bisschen die Übung dazu. Nun, entscheidender als die Frage, wer stärker ist, das Denken oder das Fühlen, ist eigentlich die Frage, wer ist für was zuständig. Lassen Sie uns das einmal kurz anschauen, denn daraus ergibt sich dann auch eine Antwort auf die Frage, wie Psychologie uns wirklich helfen kann, wie wir Psychologie zu unserem Vorteil nutzen können, denn dafür sollte sie ja da sein. Nun, unsere Gedanken, unsere Denkprozesse, unser Verstand ist dazu da, Pläne zu schaffen, Pläne und Umsetzung von Plänen. Das ist das, was wir strukturiertes Denken nennen. Eben ganz klar Ziele zu formulieren und dann Schritte zu definieren oder Schritte zu beschreiben, die wir gehen können, um unser Ziel zu erreichen. Also vor allen Dingen ein planerisches Denken. Aber auch ein bewertendes Denken, denn wir müssen ja ein Urteil darüber fällen, ob das, was wir planen und vorhaben, auch passend ist oder eben nicht so sehr passend. Es geht also immer um Pläne. Es geht beim Denken immer um die Vorbereitung des Verhaltens und des Handelns. Bei unseren Gefühlen ist das anders. Wozu sind unsere Gefühle da? Unsere Gefühle treffen unsere Entscheidungen. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, dass das bei Ihnen nicht so ist oder dass Sie sich nicht von Ihren Emotionen leiten lassen. Ich höre auch das oft. Dennoch behaupte ich mal, und ich erkläre das gleich auch noch ein bisschen genauer, dass wir wesentlich mehr von unseren Gefühlen geleitet und dirigiert sind bei unseren Entscheidungen. Ich kann es noch ein bisschen provokanter formulieren und aus voller Überzeugung behaupten, dass wir unsere Entscheidungen immer aus dem Gefühl heraus fällen, immer aus einem Bauchgefühl heraus, so könnten wir es nennen. Und unser Verstand ist dann derjenige, der diese Entscheidung, diese Bauchentscheidung glaubhaft macht, der die durchargumentiert sozusagen. Viele Menschen hören das nicht gern oder streiten das auch ab und glauben, dass sie immer aufgrund sachlicher Analyse zu Entscheidungen kommen. Die psychologische Forschung und auch die Erfahrung aus psychologischer Beratung und Therapie zeigt uns aber, dass wir vor allem auf unsere Gefühle hören, wenn wir Entscheidungen fällen. Wenn wir zum Beispiel wenn wir uns auf Freundschaften einlassen, wenn neue Freundschaften entstehen oder Beziehungen, dann ist es das Gefühl, das uns leitet. Aber auch wenn wir etwas einkaufen, wenn wir ein Geschenk kaufen, dann überlegen wir vielleicht sehr viel, was der Person gefallen könnte, die wir beschenken wollen. Und dann finden wir gute Argumente. Und dann fallen uns gute Argumente für das ein oder andere Geschenk ein. Doch tatsächlich treffen wir eine Gefühlsentscheidung. Wir sehen ein Geschenk und spontan haben wir den Eindruck, das ist passend. Das ist aber dann nicht rational begründet. Das ist nicht, weil unser Verstand schnell überlegt, ist es ein passendes Geschenk, sondern das Geschenk spricht uns emotional an. Natürlich vor dem Hintergrund der gemeinsamen Erfahrung mit der Person, die wir beschenken wollen. Deswegen ist es auch so schwierig für jemanden, ein Geschenk zu kaufen, den wir gar nicht kennen. Da könnten wir ja auch überlegen, was macht die Person beruflich, was hat die für Hobbys, und wenn wir diese Kenntnisse haben, dann könnte uns ein Geschenk einfallen. Und dennoch sind wir beim Geschenkekaufen dann unsicher, wenn wir jemanden nicht so gut kennen. Wenn wir jemanden gut kennen, dann treffen wir eben die Gefühlsentscheidung. So ist es aber auch bei den großen Entscheidungen des Lebens. Unser Gefühl ist da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes entscheidend. Was bedeutet das für uns und warum erzähle ich Ihnen das, warum erkläre ich Ihnen das so genau? Es bedeutet aus meiner Sicht, dass eine gute, eine helfende Psychologie eine Psychologie der Gefühle sein muss. Es gibt verschiedene psychologische Ansätze, auch in der Beratung und Psychotherapie. Doch meiner Ansicht nach sind die Ansätze am erfolgreichsten und das zeigen eben auch zahlreiche Studien, die sich um Gefühle kümmern und die den Menschen auch in den Gefühlen abholen und in den Gefühlen ansprechen. Es geht also in psychologischer Beratung nicht darum, den besten und schnellsten Plan zu finden. Wenn das so einfach wäre oder so funktionieren würde, dann bräuchte eigentlich kaum ein intelligenter Mensch eine Beratung oder Psychotherapie. Wir könnten ja einfach selbst unseren Verstand benutzen. Aber ich habe ja schon gesagt, der Verstand kommt eben nicht immer zu den guten Lösungen. Und das eigene Gefühl zu spüren, ist ja recht schwierig. Auch das haben wir schon besprochen. Nun, was kann die Psychologie der Gefühle eigentlich tun? Wo kann sie wirksam werden? Was ist der große Vorteil einer Psychologie der Gefühle? Der große Vorteil ist, dass eine Psychologie und psychologische Angebote, die sich mit Gefühlen befassen, uns eben helfen kann, unsere Gefühle wieder unverstellt wahrzunehmen, wieder unser Bauchgefühl echt zu spüren. Das ist ja oft eben nicht so, weil unser Verstand sich einmischt, weil unser Verstand uns vorgibt, was unser Bauchgefühl zu fühlen hätte. Und wenn das Bauchgefühl so etwas ganz anderes aussagt, als der Verstand haben will, dann argumentiert unser Verstand halt so lange, bis er sich zunächst einmal vordergründig durchsetzt. Dann handeln wir gegen unser Gefühl. Darin sind wir Weltmeister. Aber letzten Endes kommen unsere Gefühle immer wieder zum Vorschein und sie setzen sich immer wieder in vielen, vielen Entscheidungen eben durch. Warum ist das eigentlich so? Warum stören eigentlich Gedanken so? Gedanken sind ja nicht per se schlecht. Sie stören uns ja auch nicht nur. Wir brauchen dieses aktive, planende Denken, sonst kommen wir ja auch nicht voran. Sonst können wir kein Verhalten, keine Handlung wirklich durchplanen. Können wir auch keinen Plan verfolgen, also kommen wir auch nie zum Ziel. Wir können nicht einfach nur im Gefühl leben. Das geht natürlich nicht. Aber Gedanken stören am allermeisten, weil sie so stark beurteilen. Wir haben das von Anfang an so gelernt und es ist ja auch notwendig. Unsere Gedanken müssen ständig Urteile fällen. Das geht nicht anders, denn wir müssen beurteilen, was um uns herum passiert. Wir müssen beurteilen, was die Folgen unseres geplanten Handelns sind oder des schon erfolgten Handelns. Wir müssen ständig abwägen, beurteilen, Einschätzungen treffen. Das geht nicht anders. Das ist auch kein Konstruktionsfehler. Es gehört zum Menschsein dazu. Es gehört dazu, weil wir soziale Wesen sind, weil wir miteinander leben, mit anderen Menschen, weil wir gegenseitig Rücksicht nehmen müssen und gegenseitig eben interagieren, weil wir gemeinsam das Leben gestalten. Ein großes Problem besteht oft darin oder ergibt sich aus diesem System oft darin, dass wir eben das eigene Empfinden beurteilen. Solange wir unser Verhalten, unsere Aktionen, das, was wir planen und tun, beurteilen, ist das gut und richtig und absolut wichtig auch. Doch wir beurteilen eben alles. Und das erlebe ich in meiner Praxis eben immer wieder, dass Menschen am meisten damit kämpfen, dass sie sich selbst ständig beurteilen. Aber nicht unbedingt, indem sie sich abwerten oder negativ beurteilen. Das ist zwar häufig der Fall, aber das größere Problem besteht darin, dass die eigenen Gefühle überhaupt beurteilt werden. Denn Gefühle können wir nicht steuern. Ich habe schon gesagt, wir bilden uns oft ein, wir hätten unsere Gefühle im Griff. Das bedeutet aber nur, dass wir Gefühle verstecken können, andere Gefühle deutlicher zeigen, dass wir uns beherrschen können, beispielsweise nicht weinen, obwohl uns zum Weinen zumute ist. Das können wir natürlich steuern. Das sind aber bei genauer Betrachtung die Verhaltensäußerungen. Wir können also steuern, wie wir uns verhalten. Zumindest können wir das in hohem Maße. Doch was wir tatsächlich fühlen, das können wir nicht steuern. Das bedeutet, dass Gefühle auch niemals gut oder schlecht sein können, sondern sie sind einfach da. Wir können sie wahrnehmen. Das bedeutet ja noch lange nicht, dass wir aus unserem Gefühl auch eine Handlung folgen lassen müssen. Authentisch zu sein oder zum eigenen Gefühl zu stehen, bedeutet nicht, sich automatisch entsprechend zu verhalten oder daraus eine eigene egoistische Haltung oder Handlung zum Beispiel abzuleiten. Wenn wir uns das mal an einem einfachen Beispiel überlegen, stellen wir uns vor, wir sind ganz, ganz wütend und wir spüren auch unsere Wut. Da hilft es uns nun überhaupt nicht, uns irgendwie dagegen zu entscheiden oder uns selbst einzureden, dass wir gar nicht wütend wären. Wenn wir wütend sind, dann sind wir wütend. Das bedeutet aber nicht, dass wir etwas kaputtschlagen dürfen oder dass wir einen Menschen attackieren oder beleidigen dürfen oder gar körperlich angehen dürfen. Es geht durchaus, das eigene Gefühl da sein zu lassen, wahrzunehmen, zu respektieren als das Gefühl, das eben da ist, aber deswegen nicht mit einer bestimmten Handlung nach außen zu gehen, sondern nur dann, wenn es angemessen ist oder nur in der Form, in der es angemessen ist. Das ist wichtig. Hier sind wir wieder bei einer wirksamen, bei einer guten Psychologie der Gefühle und eben auch bei einem guten Beratungs- oder Therapieangebot. Denn diese Beratungs- und Therapieangebote, die das berücksichtigen, die werden immer dafür sorgen, dass die eigenen Gefühle respektiert werden, dass sie offengelegt werden und dass sie urteilsfrei angenommen werden von der Person selbst. Das ist der wichtigste Schritt in einer psychologischen Beratung und in einer Psychotherapie. In meiner Praxis geht es immer darum, dass ich den Menschen, die meine Hilfe suchen, immer dabei helfe, die eigenen Gefühle zunächst einmal wahrzunehmen, ohne sie zu beurteilen. Und dann diese Gefühle da sein zu lassen, denn dann kann aus diesen Gefühlen eine echte Lebenserfahrung werden, eine Erfahrung, die auch weiterbringt. Wie geht das? Es geht, indem ein Mensch in einen urteilsfreien Raum kommt oder dass derjenige, der ein psychologisches Beratungsangebot, ein Therapieangebot macht, einen urteilsfreien Raum schafft. Für mich als Therapeut bedeutet das zum Beispiel, dass ich niemals beurteile, was ein Klient fühlt oder denkt. Vor allem um die Gefühle geht es ja. Und dafür, dass ein Mensch in meiner Anwesenheit im Gespräch mit mir seine Gefühle ausdrückt, könnte ich ihn niemals verurteilen. Denken Sie immer dran, das heißt ja nicht, dass ich jeder Handlung dieser Person zustimmen würde oder zustimmen müsste. Es geht nur darum, die Gefühle da sein zu lassen und die Gefühle nicht zu verurteilen. Denn für Gefühle kann niemand etwas und Gefühle sind nie gut oder schlecht. Sie sind einfach da. Was kann nun getan werden? Wie kann man einen urteilsfreien Raum schaffen? Wenn es Ihnen gelingt, für sich selbst einen urteilsfreien Raum zu schaffen, einen Raum, und damit meine ich natürlich keine äußere Räumlichkeit, sondern einen inneren Raum, ein Dasein, in dem Sie völlig ohne Urteil mit sich selbst umgehen können, Ihre eigenen Gefühle einmal ohne Urteil betrachten können, dann sind Sie auf einem guten Weg, dann spüren Sie auch Ihr Bauchgefühl wirklich, dann spüren Sie, was wirklich da ist. Es wäre also eine Selbstbetrachtung möglich. Das ist aber der schwierigste Weg, denn wenn wir uns selbst betrachten, vielleicht in einer Meditation, bei einem Spaziergang oder in einer stillen Minute, dann ist unser urteilender Verstand da, unser Verstand, der gelernt hat, unsere eigenen Gefühle zu beurteilen. Das ist sehr, sehr schwierig und nur mit viel Übung, meistens nur mit Unterstützung einer vorherigen psychologischen Beratung oder Therapie, ist es möglich, urteilsfrei oder urteilsarm sich selbst gegenüber zu sein. Eine andere Möglichkeit wäre ein Gespräch mit einem guten Freund oder mit einem sehr vertrauten Menschen, der es wirklich schafft, ohne Urteil uns zu begegnen. Ein Mensch, dem Sie Ihr Herz ausschütten können. Sie müssen sich aber absolut sicher sein, dass Sie für das, was Sie äußern, für Ihre Gefühle, für das, was Sie über sich sagen, wie es Ihnen geht, dass Sie dafür überhaupt nicht beurteilt werden. Das gibt es sicherlich, ist aber selten und unterliegt schon deutlichen Grenzen. Menschen, die uns sehr nahe stehen, sind selten frei von eigenen Anforderungen an uns. Und wir können uns da alle selbst prüfen. Wir sind nicht frei von Anforderungen unseren Partnern, unseren Frauen und Männern gegenüber oder unseren Kindern gegenüber. Auch wenn wir das Allerbeste für sie wollen und ihnen wünschen, so haben wir doch immer eigene Anforderungen und überprüfen immer, was das alles für uns bedeutet, was wir da hören. Es ist also schwierig, es muss schon wirklich sehr urteilsfrei sein, damit es gut gelingt. Aber ein Gespräch mit einem guten Freund, in dem wir uns öffnen können, oder auch ein Gespräch mit einem nahen Angehörigen, dem wir uns wirklich einmal mitteilen können, ist schon sehr, sehr viel wert. Eine dritte Möglichkeit ist die professionelle Psychologie, also psychologische Beratung oder Therapie, Psychotherapie. Die psychologische Beratung hat den besonderen Vorteil, dass der Berater oder der Therapeut nicht persönlich verbunden ist mit seinen Klienten und keine eigenen Anforderungen hat. Es gibt also keine Überschneidungen in den Lebensbereichen. Denn in der Regel werden psychologische Beratungen und Therapien ja nicht mit Angehörigen oder befreundeten Menschen gemacht. Das ist dann ein sehr guter Weg, denn es ist natürlich für mich als Therapeut viel einfacher, einem Klienten, einer Klientin gegenüber neutral zu sein, so neutral, dass ich dort eben keine Urteilshaltung habe, viel einfacher, als das jetzt bei Menschen wäre, die ich selbst dann auch gut kenne oder bei meinen Familienangehörigen. Da könnte ich natürlich kein Therapeut sein, weil ich natürlich eigene Anforderungen auch habe und eigene Einschätzungen. Nun gibt es viele therapeutische Verfahren, die kann ich jetzt nicht alle hier ansprechen oder erwähnen. Ich möchte Sie aber auf einen Weg aufmerksam machen, den ich Ihnen ein bisschen näher noch vorstellen will. Viele Zusatzinformationen zu diesem Podcast finden Sie auch auf meiner Homepage www.praxissimon.de/podcast. Klicken Sie dort einfach mal rein. Dort gibt es eine Zusammenfassung des Podcasts. Es gibt viele Links und Zusatzinformationen, die Sie sicherlich gut gebrauchen können. Es gibt viele Links und Zusatzinformationen, die Sie sicherlich gut gebrauchen können. Es gibt Untersuchungen zu der Wirksamkeit psychologischer Verfahren und heute kann man sagen, dass alle, zumindest die etablierten psychologischen Verfahren, eine gewisse Wirksamkeit haben. Ganz besonders wirksam sind Verfahren, die mit Vorstellungen und Gefühlen arbeiten, allen voran Hypnose- und Trance-Therapien oder Hypnose- und Trance-Verfahren. Warum ist das eigentlich so? Es ist deswegen so, weil Hypnose eben direkt auf die Welt der Gefühle einwirkt und verborgene, versteckte, verdrängte Gefühle befreien kann. Und so einfach es sich anhört, der beste Weg, einem Menschen zu helfen aus einer Krise heraus, auch aus einer Krankheit heraus, besteht darin, all diese verdrängten, verborgenen, diese verurteilten, diese selbstverurteilten Gefühle zunächst einmal zu befreien, die Erlaubnis zu erteilen, dass die inneren Gefühle da sind. Hypnose kann ja mehr als das. Hypnose beeinflusst ja zunächst einmal auch die Denkrichtung. Das ist aber in der Wirkungsweise zeitlich immer begrenzt. Das aber ist der große Vorteil der Hypnose. Wir sprechen jetzt von psychologisch-professioneller Hypnose, nicht von Showhypnose. Im Zustand der Trance, der ein Zustand der Entspannung ist, können Gedanken beeinflusst werden. Es können Gedanken gelenkt werden. Das heißt, die Wahrnehmung kann etwas gesteuert werden. Das ist dann sehr gut, weil das eigene Urteilssystem des Menschen, der sich der Hypnose anhört, zunächst einmal nicht abgeschaltet, aber in den Hintergrund treten wird. Und das ist ja wichtig, denn wenn ein Mensch in einem Entspannungszustand ist, spürt er seine Gefühle schon sehr viel deutlicher, vor allen Dingen dann, wenn sie von dem Hypnosetherapeuten angesprochen werden. Und wenn dann der Verstand in einen Ruhezustand kommt und das Beurteilungssystem, also dieses Verstandesbeurteilungssystem in den Hintergrund tritt, dann hat die Person, die die Hypnose hört, die einzigartige Möglichkeit, die eigenen Gefühle zunächst einmal zu spüren und dann auch zu befreien, wie wir Therapeuten das nennen. Das heißt, das eigene Bauchgefühl wird wieder gespürt. Und wenn wir unser Bauchgefühl spüren, dann finden wir auch Wege aus der Krise heraus. Denn es ist nie das Problem, dass unser Verstand keine Lösung für unsere Probleme finden würde. Für die äußeren Probleme, die wir im Verhalten und in unseren Handlungen auch wirklich beeinflussen können, findet unser Verstand immer eine Lösung. Oder wir fragen jemanden, der weiß, wie das geht. Für die inneren Probleme, dass wir mit uns selbst nicht klarkommen, dass wir gefangen sind in Angststörungen oder Angstzuständen, dass wir Zwänge entwickeln, dass wir Depressionen entwickeln oder ein anderes psychisches oder mentales Problem, da gibt es den Ausweg, die eigenen Gefühle zunächst einmal zu befreien. Und wenn die eigenen Gefühle befreit sind, also wieder gespürt werden, dann ist schnelle und nachhaltige Hilfe möglich. Hypnose ist der Weg, den ich für meine Praxis gewählt habe, in Kombination natürlich mit Gespräch und mit Coaching und anderen Techniken. Doch ich habe die Erfahrung gemacht, dass eben Menschen über die Hypnose, über diesen Ruhezustand, viel eher, viel schneller und nachhaltiger in der Lage sind, sich selbst ihre eigenen Gefühle zu erlauben. Zunächst im Zustand der Trance, der ein Zustand einer angenehmen Entspannung ist. Und von da aus wirkt es dann eben auch in den Alltag. Denn wenn für eine Hypnose, die vielleicht eine Stunde dauert, eine Person in der Lage ist, sich selbst die Erlaubnis zu erteilen, die eigenen Gefühle zu spüren, dann entsteht etwas Heilsames und dann entsteht diese Erfahrung, dass die eigenen Gefühle gar nicht so böse sind und dass die eigenen Gefühle sich recht gut anfühlen. Selbst schmerzhafte Gefühle fühlen sich konstruktiv an, denn es sind die eigenen Gefühle. Deswegen kann Hypnose auch so besonders gut helfen, meiner Ansicht nach. Nun, es gibt sehr viele Hypnosepraxen. Schauen Sie sich einfach mal um. Auch auf meiner Homepage finden Sie natürlich Hinweise und Kontaktmöglichkeiten. Heute gibt es sehr viele Möglichkeiten, auch mit einem Coach oder Therapeuten in Kontakt zu treten. Es gibt die Möglichkeit, das über Skype auch zu tun, wenn man vielleicht zu dem Therapeuten seiner Wahl eine zu große Entfernung hat. Und es gibt mittlerweile auch Online-Download-Systeme, Direktsysteme, die Hypnose auch verfügbar machen. Auch das ist eine sehr gute Alternative. Ich möchte Ihnen jetzt zum Schluss unserer heutigen Sendung aber noch ein paar Tipps zur Auswahl an die Hand geben. Denn es ist ja eine sehr wichtige Frage, wie finde ich geeignete psychologische Hilfe für die Lebenskrise, für die Lebensfrage, die ich mir stelle, vielleicht für eine Krankheit oder einen Zustand, in dem ich festgefahren bin und irgendwie alleine keinen Ausweg mehr finde. Und da habe ich für Sie 6 gute Tipps. Ich nenne und erkläre Ihnen, ich will Ihnen diese 6 Tipps jetzt erklären. Sie können sie auch nochmal nachlesen auf meiner Homepage www.praxissimon.de/podcast. Als erstes sollte Hilfe gut erreichbar sein. Das ist der erste wichtige Punkt Ihrer Auswahl. Denn es hilft Ihnen nichts, wenn Sie den besten Therapeut der Welt kennen und der ganz weit entfernt ist und Sie da nicht hinfahren können oder die Anfahrt einfach zu lange dauern würde, um das regelmäßig zu machen. Die Hilfe muss also erreichbar sein und auch verfügbar sein. Wenn die Wartezeiten auch zu lange sind, dann hilft Ihnen das auch nichts. Es ist ja wichtig, wenn Sie jetzt ein Problem haben, dass Sie auch zeitnah Hilfe bekommen. Der zweite Punkt ist der, dass das Angebot, so gut es auch für sich genommen dann sein mag, in Ihren Zeitplan, in Ihre Lebensgestaltung, in Ihre Alltagsgestaltung passen muss. Es gibt natürlich Therapien, die in Kliniken durchgeführt werden. Da müssen Sie dann eine Auszeit nehmen. Das ist manchmal erforderlich, wenn es ganz schlimm ist oder wenn eben eine Krankheit vorliegt, eine sehr starke Erkrankung. Doch wenn Sie sich sogenannte ambulante Hilfe besorgen, also mit jemandem reden wollen oder beispielsweise eben eine Hypnose in Anspruch nehmen wollen oder mehrere, dann muss das Angebot in Ihren Zeitplan passen. Es ist Ihnen wieder nicht geholfen, wenn Sie nur Vormittagstermine bekommen könnten, aber da so ganz und gar nicht können, weil Sie zum Beispiel arbeiten müssen und sich da nicht dafür freinehmen können, dann passt es einfach nicht. Dritter Punkt. Aus meiner Sicht sollte es immer gegeben sein, dass Sie auch zwischen den Terminen eine Kontaktmöglichkeit oder etwas haben, womit Sie weiterarbeiten können. Therapeuten arbeiten sehr unterschiedlich. Die Termine werden vielleicht im Abstand von 1 bis 6 Wochen gelegt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ganz gut sind. Ich halte es für wichtig und für notwendig, dass Sie etwas haben, was Sie zwischen diesen Terminen irgendwie benutzen können. Das kann vielleicht etwas Geschriebenes sein, eine Checkliste, die Sie mitbekommen, um gut durch den Tag zu kommen, je nachdem, welches Problem Sie behandeln lassen oder an welchem Problem, an welcher Herausforderung Sie gerade arbeiten. Das kann ein Buch oder E-Book sein, das Sie vielleicht zum Lesen bekommen oder eben eine Tonaufnahme. In meiner Praxis ist es immer eine Tonaufnahme, denn ich mache in jeder Sitzung mit meinen Klientinnen und Klienten entweder eine Hypnose oder eine hypnotische Fantasiereise, die ich dann live aufnehme und direkt auf CD oder USB-Stick der Person mitgebe, damit dann bis zum nächsten Termin das Ganze nochmal und am besten immer und immer wieder angehört werden kann für nachhaltige Wirkung. Das halte ich für wichtig. Natürlich gibt es auch immer die Möglichkeit und sollte das immer geben, auch kürzerfristig nochmal den Therapeuten zu kontaktieren. Der vierte Aspekt Ihrer Auswahl sollte der Blick auf Nachhaltigkeit sein. wie nachhaltig kann das Angebot sein? Sie können natürlich vorher nicht wissen, wie wirksam wird die Therapie sein, wie sehr wird Ihnen das Beratungs- oder Therapieangebot zusagen. Doch Sie können an der Art des Angebotes schon ablesen, ob auf Nachhaltigkeit geschaut wird. Also gibt es ein festes Programm und wenn das beendet ist, ist alles beendet? Oder spricht der Therapeut mit Ihnen darüber, wie Sie selbst für nachhaltigen Erfolg sorgen können, wie Sie ihn auch nach Abschluss einer Therapiesequenz nochmal erreichen können? Es ist immer wichtig, schon eine Vorausplanung zu bekommen. Der fünfte Aspekt Ihrer Auswahl sollte das Budget sein. Es geht ja nicht anders. Das Angebot, das Sie bekommen, muss in Ihren Geldbeutel passen. Das ist wichtig. Denn wenn eine Therapiesitzung, die dann oftmals privat zu bezahlen ist, vielleicht 200 oder noch mehr Euro kostet, dann müssen Sie sich das eben auch leisten können, müssen schauen, in welchem Abstand sind die Termine und können Sie sich das leisten und müssen natürlich zwangsläufig, müssen wir alle Angebote aussuchen, die wir gut bezahlen können. Der sechste Punkt ist der Punkt des Vertrauens. Da müssen Sie eine Gefühlsentscheidung treffen. Da müssen Sie schon vorab, bevor die Therapie oder Beratung oder Behandlung losgeht, einmal so gut es geht auf Ihr Bauchgefühl hören und schauen, wem Sie vertrauen. Achten Sie darauf, dass es die Möglichkeit gibt, einen Therapeuten vorher zu kontaktieren, wenigstens kurz miteinander zu telefonieren oder in einen geeigneten Kontakt über Skype zum Beispiel zu gehen, um zu wissen, auf wen Sie sich da einlassen. Und nur wenn Ihr Bauchgefühl dazu gut ist, sollten Sie das Angebot auch wirklich annehmen. Diese sechs Tipps mit kurzen Erläuterungen können Sie nochmal nachlesen auf www.praxissimon.de/podcast sowie weitere Informationen zu unserer ersten Sendung. Ich persönlich plädiere für Angebote der Hypnose- und Trance-Therapie. In meiner Praxis arbeite ich mit traditionellen, aber auch mit modernen Hypnosen und auch mit hypnotischen Fantasiereisen. Denn für mich hat sich aus meiner persönlichen Erfahrung heraus ergeben, gestützt von vielen wissenschaftlichen Untersuchungen, dass eben Hypnose und Trance, ob nun Suggestionen oder Fantasiereisen, immer ein geeigneter Weg sind, die Gefühle zuzulassen, Gefühle auch anzusprechen. Und, so könnte man das auch sagen, verdrängte und ungeordnete Gefühle wieder in Ordnung zu bringen. Und die Neuordnung unseres Lebens, die entsteht von innen heraus, wenn unsere Gefühle sortiert sind und wenn wir unsere Gefühle wieder spüren. Ich hoffe, die heutige Sendung hat Ihnen gefallen, unsere erste Sendung aus der Podcast-Reihe 30 Minuten Psychologie. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten und dabei bleiben. Ich will Ihnen noch ganz viele Themen aus Psychologie und Psychotherapie, aber auch eben Themen aus der Psychologie des Alltages näher bringen mit meinem Podcast. Also, vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Vielen Dank, dass ich das hier für Sie tun darf. Bis zum nächsten Mal.